Okay, ich höre gerade, alles ist fertig, also gleich weiter. Frank Rieger, Ron, Security Nightmares.
Ja, da sind wir wieder. Hallo.
Tag.
Schön, dass es wieder geklappt hat. Es ist wieder ein Jahr rum, es ist wieder Kongress, wir sind wieder da, ihr seid wieder da. Der Saal ist wieder voll. Wir fühlen uns langsam wie die zwei alten Herren in der Muppet Show.
Meinst du, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr hier so einen Plüschbalkon hingebaut?
Ja, wir erwarten also für nächstes Jahr, bitte Deko, hallo zu hören, einen Plüschbalkon.
Ja, hier so.
Genau, wir haben nämlich festgestellt bei der Recherche schon letztes Jahr übrigens, dass wir dieses Jahr das 10. Mal hier Security Nightmares machen. Das heißt, das nächste Jahr können wir dann die Rubrik einführen vor 10 Jahren.
Die ist echt amüsant, aber wir müssen eigentlich noch die Folien finden. Da gab es ein kleines Datenwiederbeschaffungsproblem.
Naja, wir müssen die Folien noch wiederfinden. Oder vielleicht hat ja jemand Fotos von vor 10 Jahren.
Genau, oder Videos oder so.
Kann uns die zur Verfügung stellen.
Aber ich glaube, es war eines von diesen Jahren, wo es mit der VHS-Digitalisierung ein wenig länger gedauert hat.
Genau. Bei der Gelegenheit wollten wir mal fragen, für wen ist es denn hier die Security Nightmares 10. Teil? Also wer hat schon den ersten gesehen? Okay. Und was davon erinnert ihr noch? Ich meine, können wir jetzt die Witze recyceln oder nicht?
Ich glaube, gefahrlos.
Gefahrlos. Wer hat es, für wen ist das hier das 5. Okay, das ist nicht viel mehr, oder?
Nee. Die Die Hards, die immer dabei sind.
Yeah. Ja. Für wen ist es das 1? Okay.
Cool. Hey, cool. Schön.
Genau, also dann nächstes Jahr dann die vor 10 Jahren Rubrik. Oder vielleicht machen wir es ganz krass auf Englisch, mal sehen. Warum machen wir die Security Nightmares? Wie jedes Jahr wollen wir über Security Nightmares sprechen, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern. Die wir nicht haben wollen, weil lieber nicht. Grundsätzlich ist es aber so, dass man... Wie bitte? Achso, der Schnuller war rausgefallen. Das Geräusch kenne ich jetzt auch. Dazu habe ich direkten Bezug jetzt.
Du meinst, so ändern sich die Security Nightmares mit dem Alter?
Aha. Naja, ich meine, in der IT sind wir es ja gewohnt, dass wenn die Architektur nicht gut war und der Input nicht funktioniert hat, dann formatieren wir die Platte und fangen nochmal von vorne an. Bei neuronalen Netzen ist das schwierig.
So. Ja, weil vorgewarnt sein ist vorbereitet sein. Immer den Zweitschnuller dabei haben.
Genau.
Ja, nein. Ja, außerdem sagen wir gerne told you so. Da stehen wir eigentlich total drauf.
Ja, also wir fangen wie immer an mit der Rückschau natürlich und schauen, was dieses Jahr passiert ist, was von dem, was wir vorher gesagt haben, letztes Jahr oder die Jahre davor eingetreten ist. Genau, fangen wir doch mal an. Wir haben ja da diese schöne Rubrik E-Government.
Da ist eine ganze Menge passiert,
glaube ich. Ja, das wird immer mehr. Wir haben mal angefangen vor einigen Jahren und gesagt, E-Government erkennt man daran, wie viel Daten eine Regierung verliert pro Jahr. Und dann konnte man sehr schnell feststellen, dass England sich einfach sehr weit nach vorne verloren hat. Aber inzwischen ist ja so viel E-Government, dass wir das viel breiter anlegen mussten. Also fangen wir an hier.
Genau, die Lawful Interception Infrastruktur, wobei wir Lawful Interception ab jetzt eigentlich nur noch konsequent in Anführungszeichen setzen, weil der Unterschied ist eigentlich nicht mehr da. Je nachdem, wer die Gesetze macht, gibt es halt Interception. Und der Iran...
Genau, das ist Lawful Interception, warum man das in Klammern setzt, ist, glaube ich, sehr schnell klar. Iran haben wir auch in Anführungsstrichen gesetzt. Nicht, weil wir denken, dass die denselben Weg gehen wie die DDR, wo der Springer Verlag das ja auch versucht hat mit den Anführungsstrichen und dann ein Jahr oder zwei Jahre vor dem Mauerkollaps die aufgehört hat damit.
Die hatten keinen langen Atem, ne.
Ja, keine Ahnung.
Schon nach 35 Jahren aufgehört oder so.
Aber das Spannende an dem ganzen Iran-Lawful Interception-Bashing und Andi hat ja ein paar schöne Fotos gezeigt, ein paar schöne Bilder gezeigt von der Negativpresse, die die betroffenen Firmen oder involvierten Firmen dann bekommen haben, ist ja nicht, dass man, oder war ja, dass das Schöne daran war, dass man endlich mal Lawful Interception-Bashing machen konnte und jeder war auf der eigenen Seite,
auf
der richtigen Seite, genau. Weil wir haben ja hier über so einen Schurkenstaat gesprochen. Aber tatsächlich muss man natürlich den Iran hier in Anführungsstriche setzen, weil jeder Staat hat das. So, das heißt, wir haben alle über uns selber geredet und fröhlich rumgebasht und nur wir hier wissen das.
Das ist halt so genau wie mit dem Unterschied zwischen Revolutionär und Terrorist oder Freiheitskämpfer und Terrorist. So, das eine Schurkenstaat ist das andere Lawful
Interceptor.
Genau. Ja, noch so eine Datenbank, wo wir, also wir haben ja bisher mal dazu aufgerufen, bringt doch mal so Gläser mit von so Politiker, Podiumsdiskussionen und Ähnlichem, weil wir gerne Fingerabdrücke sammeln in der Datenschleuder. Gibt es ja immer noch die Rubrik, die wir gerne fortsetzen wollen mit den Fingerabdrucksammelbildern von Politikern. Und mittlerweile sind wir zu der Überzeugung gekommen, so wie sich irgendwie unsere Regierung dabei anstellt, irgendwie bei diesem Projekt, können wir vermutlich dann hinterher die Fingerabdrücke, die wir von den Gläsern bekommen, ganz prima mit denen aus der Datenbank abgleichen.
Genau, wir sind da auf die Ergebnisse gespannt. Aber letztlich ist dieser Spruch, wie geht's denn mit dem So-und-so, dem ist das Glas weggekommen, der hat sich halt erledigt, weil die Datenbank wird demnächst wegkommen. Da hat ja der Datenschutzbeauftragte von, ich weiß nicht, Hamburg, Schleswig-Holstein oder so mal ein bisschen rumgeauditiert und festgestellt, dass da nur geschlampt wird.
Obwohl ich ja glaube, die wird nicht, also wir werden da Überraschungen erleben. Bestimmt gibt es mittlerweile Politiker, die unsere Webseite auch selber klicken können und sich schon Fake-Fingerabdrücke für die Podiumsdiskussion gemacht haben. Also ich glaube, wir werden da Überraschungen erleben.
Ja, mag sein. Genau. Es gab ja im März oder April oder so eine Aussage vom BKA, dass sie ja bisher immer noch keine einzige Online-Durchsuchung in Deutschland durchgeführt hätten. Interessanterweise etwa zur selben Zeit kam raus, dass der BND deutlich weiter ist und jetzt schon 90 Online-Durchsuchungen im Ausland durchgeführt hat. Ja, way to go. Zahlen von anderen Staaten haben wir nicht, ne? Außer von den Chinesen und die sind sechsstellig.
Na, die haben ja ihre Online-Durchsuchung ja doch gleich pre-installed, war doch der neue Plan, nicht wahr?
Intern.
Ja, genau, recht wichtiger Hinweis, also die haben ja die Zahlen der Online-Durchsuchung im Inland auch nach oben getrieben, indem sie die Computer unserer Regierung durchsucht haben, dann wiederum aus dem Ausland, was macht denn das dann? Oh ja. Genau, das dezentralisierte Outsourcen von Inlandsüberwachung.
Genau, ja. Aber ist doch besser, man liest die Dinge in ausländischen Zeitungen über die eigene Regierung als gar nicht, oder?
Also man muss dazu nochmal sagen, die Sache mit der Transparenz, ne? Also wir fordern ja immer, dass die Regierung transparent wird. Wahrscheinlich sind die Chinesen da gerade weiter als wir, allerdings nicht für ihre eigene, sondern für unsere Regierung.
Genau, beherrschendes Thema war natürlich auch die Diskussion um Vorratsdateninfrastrukturen und Filterinfrastrukturen. Hatten letztes Jahr gesagt, das wird Sport. Es werden sowieso keine URLs mehr interessant gehandelt auf dem Schulhof, die nicht wenigstens auf einer Liste stehen.
Kurzer Einwurf noch, Entschuldigung.
Ja.
Nach dem Maueröffnung gab es ja diesen witzigen Effekt, dass der Schwarze Kanal komplett im Westen archiviert war und Panorama komplett im Osten, aber dass die jeweils von ihren eigenen Sendungen keine Archive haben. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich die Online-Diesung im Ausland durchaus eine gute Sache. Also das sollten wir...
Gut. Ja, die Sache mit den Filtern, da haben sie uns nicht spielen lassen irgendwie, ne?
Nee, aber das kommt noch, da bin ich fest von überzeugt.
Du meinst, sie stellen nach einem Jahr fest, das war nichts und dann müssen wir dann doch irgendwie uns mit DNS-Umgehungsdingen...
Ja, also dieser Sport, den Nachbar auf das Stoppschild locken, ja, oder den Schulkamerad oder so, das kommt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit, oder?
Es gab doch da in den USA diesen schönen Sport Swatting, genau, Swatting hieß der. Der besteht darin, dass du mit einer gespooften Caller-ID vom Haus des Nachbarn, also du tust so, als wärst du dein Nachbarn, sagst, ja, ich habe hier Geiseln, ich werde sie gleich alle umbringen.
Genau, und dann machst du schön das Licht aus, setzt dich ans Fenster und nimmst die Stoppuhr in die Hand. Es gibt noch eine Spielwiese, wo das wohl auch in Deutschland noch funktioniert. Das hatten wir, glaube ich, für später aufgehoben. Aber das ist offene WLANs.
Ja.
Und der Vorfall in Deutschland war in Recklinghausen.
Und da, wahrscheinlich heißt es dann hier nicht Swatting, sondern Stopping oder so.
Stopping?
Ja.
Gut, gucken wir mal.
Ja, erfreulich. Die Gesundheitskarte ist gerade dabei, ihre letzten Atemzüge zu tun. Tatsächlich mal wieder die Vorhersage zugetroffen, dass so richtig komplexe Systeme, wenn der Staat sie dann versucht zu bauen, das wird dann halt wohl eher nicht so viel.
Ja. Gefühlt mussten wir gar nicht so viel tun.
Also gut, Einzelne haben doch ganz schön viel getan, aber
klar.
Ja, war doch durchaus interessant zu beobachten, dass so die, das ist so ein bisschen so wie bei so einer, bei so einem schwarzen Loch, ne, so unter der Eigengravitation zusammengefallen.
Ja, erstaunlicher oder auch für mich neu war, dass seit 2006 interessante Sachen in Handys eingebaut sind. War, glaube ich, auch in Haralds Vortrag. Das basiert auf der Anforderung von 2006 oder für 2006, Emergency 9/11 in den USA, für die Notrufinfrastruktur in den USA, dass ein Telefon den eigenen Standort melden können muss. Und das haben die so implementiert, dass eben das Telefon gar keinen GPS-Empfänger hat.
Haben muss. Kann's, aber muss nicht.
Besser haben. Ist, klar, aber muss nicht, sondern das Baseband wird umkonfiguriert.
Genau.
Und lauscht dann.
Als GPS-Empfänger.
Und das ist zwar schlecht, aber zusammen mit den GSM-Trial, also Zellinformationen und so weiter, hat das Netz dann genug Infos, um wirklich besser lokalisieren zu können. So, und das Krasse ist natürlich, dass das aus dem Netz ausgelöst werden kann.
Ja, also die Anforderung passiert halt auf einer ziemlich tiefen Protokollebene und braucht halt keine, also der Applikationsprozess auf dem Telefon hat damit nichts zu tun, geht halt viel tiefer.
Ja, noch viel schlimmer, der kann nicht mal selber fragen, wo er ist und dann kriegt er schlechtes GPS oder so. Nein. Ja. Das kommt bestimmt auch bei uns.
Ist schon da? Ja, die Telefone haben es eingebaut, aber das ist noch nicht verpflichtend, dass das bei den Notrufen ein GPS genau übermittelt wird, sondern nur so genau, wie halt die Z-ID es hergibt beim Operator. Ja.
Alle Telefone haben.
Genau, also dieses Jahr ist ein wichtiger Punkt, dass tatsächlich das eigentlich in allen Telefonen, die wir jetzt hier so kaufen können, ist diese Funktion eingebaut. So, das heißt also, muss ich nicht die Illusion machen, ist ja nur USA, geht uns ja nichts an, ist tatsächlich eingebaut. Und die interessante Frage, die es 2010 zu untersuchen gilt, ist, ob diese Funktionen in deutschen Mobilfunknetzen abgefragt werden. Zum Glück haben wir jetzt ja die Werkzeuge dafür.
Genau. Tja, dann zum Thema E-Government gab es ja ein paar wirklich hübsche Zitate, als im Weißen Haus die Administration wechselte. Kam ja dann Wochen später so ein paar richtig finste Lästerzeilen daraus, auf welchem alten Stand die IT der Bush Administration gewesen ist und wie traurig das alles wäre und wie oldschool und alles 8-Bit oder so, keine Ahnung.
Fernschreiber,
Computer ohne Internet, ganz viele und nicht mal gefiltert und gar nichts und so weiter. Das war das eine. Und neulich kam gerade raus, dass sie noch E-Mails gefunden haben aus Zeiten der Bush-Administration. Ich glaube so
ein paar Millionen waren es.
20 Millionen Mails haben sie wiedergefunden. Und die neue Regierung rüstet jetzt natürlich auf und nach.
Und was bedeutet es, wenn die schon mit ihrer Fossilinfrastruktur 20 Millionen E-Mails hinterlassen haben? Wie viele E-Mails werden dann hinterlassen, wenn sie funktionsfähige Infrastruktur mit mobilen Endgeräten und dergleichen Dingen mehr haben?
Genau.
So. Und da freuen wir uns dann schon drauf.
Ja, wir denken einfach, dass wir die Transparenz noch mal ein gutes Stück nach vorne bringen. Also die neue Regierung wird Dinge einfach viel besser verlieren können als die alte. Weil es muss nicht mehr durch einen Kopierer.
Also vor dem Hintergrund haben wir auch viel Hoffnung für die neuen Mitglieder der Bundesregierung, die ja zunehmend, zumindest in Einzelfällen, auch ihre E-Mail selber benutzen können oder zumindest in dem Beruf stehen, das zu können. Da haben wir dann auch große Hoffnung zum Thema Transparenz.
Ja, okay.
Weil ich meine, es ist halt so, wie so Informationen ist halt wie Wasser so, das fließt halt und sickert durch Ritzen und je einfacher es fließt, desto besser kann es fließen und ja, da werden wir doch, denke ich mal, schon noch eine Menge Spaß haben können.
Genau, manchmal dauert es nur ein bisschen länger. Ja, wobei wir schon fast beim nächsten Thema wären. Nein, übernächsten, gut, okay.
Genau, so eines der schönen Geschichten, die wir natürlich nicht vorhersehen konnten, aber die interessant war, war diese Geschichte, dass die Predator-Drohnen, die USA verwenden in Afghanistan und im Irak, dass der Video-Downlink nicht verschlüsselt ist. Und also man kann den empfangen mit so Equipment, was im Wesentlichen aus einem glorifizierten SAT-Tuner und ein bisschen Tuning und ein bisschen Software besteht.
Das ein Grund ist, warum die da aus den Höhlen einfach nicht mehr rauskommen.
Ja. Und da habe ich dann mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen rumgefragt, warum ist denn das so, warum verschlüsselt ihr den denn nicht? Und das war tatsächlich eine interessante Lehre, also eine interessante Erkenntnis. Und zwar ist es so, die Drohnen senden darunter zu vielen Leuten. Das heißt also, de facto haben die da so eine Art Pay-TV. Und also die haben halt viele Empfänger. Und so viele Empfänger koordiniert zu halten, von Leuten, die auch aus verschiedenen Ländern kommen und unterschiedlichen Einheiten sind und dergleichen Dinge mehr, da überall den korrekten Schlüssel reinzubekommen, ist nicht so ganz trivial. Also es führte halt dazu, dass sie halt in Konflikten halt die Situation hatten, dass ja, da Leute waren, die diesen Videofeed empfangen sollten und den schlicht nicht empfangen konnten, weil sie den falschen Schlüssel hatten. Dann haben sie halt entschieden, Herrgott, naja, lassen wir es halt. Bauen wir halt keine Verschlüsselung ein, sparen auch noch Gewicht und Platz und Stromverbrauch auf der Drohne und senden es halt unverschlüsselt, weil wir kämpfen ja da eh nur gegen Leute, die ja keine Ahnung von haben. Wiederum ein interessantes anderes Detail ist, dass aber wohl der Kontrollkanal auf diesen Dingern ist halt verschlüsselt, weil da müssen halt nur zwei Leute, also beziehungsweise zwei Parteien den richtigen Schlüssel haben. Die eine ist da, wo die Drohne startet. Und da ist es relativ einfach, wenn da nicht der richtige Schlüssel drin ist, dann bewegt sich das Ding nicht. So, dann fliegt es halt nicht los. Und das andere sind halt die vom Satelliten aus übernehmen und dann halt die Langstreckenkoordination machen. Fand ich jedenfalls interessant. Nicht mal das Militär kriegt seine Schlüsselverteilung ordentlich geregelt.
Ja. Ja. Gut, der nächste Ulk war die WikiLeaks der Pager-Information oder aller Pager-Nachrichten um den 9/11 herum. Wo man sich natürlich die Frage stellt, warum benutzen die da selbst, okay, es war 2001, aber warum haben die noch unverschlüsselte Pager benutzt? Und die Antwort ist, glaube ich, USA ist halt nun mal ein Flächenland.
Ja, und ein bisschen rückständig. Na, die haben doch SMS nicht verstanden.
Ja, stimmt, weil sie es nicht hatten bei den CSMA-Netzen.
Ja,
so, wobei, das muss nicht nur heißen, dass man irgendwo stehen geblieben ist. Unverschlüsselte Pager-Geschichten kann man auch sich wieder neu reinholen. Das ist in Österreich passiert, großartig. Die haben da dieses neue, moderne System ausgerollt. Wie heißt das noch gleich?
Tetra.
Tetra, genau. Die haben also auf Tetra umgestellt. Tetra ist, keine Ahnung, digitaler Behördenfunk, ne?
Digitaler Behördenfunk, ja.
Und das haben sie ja eingeführt wegen der Sicherheit. So, damit da keiner mehr mithören kann. Aber dann war das Geld alle. Also um noch mehr von den Stationen davon aufzustellen und noch mehr die teuren Pager zu kaufen und so weiter. Und was haben sie dann stattdessen gemacht? Sie haben halt POCSAC, also das alte Netz, wo Verschlüsselung wohl auch drin war, aber nur optional und nicht eingeschaltet. Das haben sie dann wohl tatsächlich weiter ausgebaut. Und die Leute kriegen dann einen Pager, wo es heißt, macht mal das digitale Ding an.
Genau. So. Und sie kriegen aber auch zum Beispiel, die Rettungsdienste kriegen eine Übermittlung, worum es geht, also was das Problem ist, zu dem sie hinfahren. So, und da gibt es halt diese schönen internationalen Krankheitscodes.
Genau.
Und einige davon kann man auch verwenden, wenn man den Kanal mitliest, zum Beispiel, um die Party zu finden. Weiß jemand, was 25C3? 23C5 ist? Ist der Krankheitscode für Kokainvergiftung.
Ja, jetzt kann man sich darüber streiten, ob die Party dann erst anfängt oder ob sie dann aufhört. Aber hey.
Hey, es gibt bestimmt auch so eine Fetische für solche Partys.
Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen reinhauen.
Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, genau. Indien ist gerade auf dem besten Wege, einer der bestüberwachten Länder dieser Erde zu werden. Die bauen gerade ein vollständiges ID-System auf, also mit 1,1 Milliarden Bürgern. Die bauen sich gerade Überwachungssysteme aller Art auf.
Was kann da schon schief gehen?
Genau. Also
nächster Punkt. auch nur kurz, die England hat jetzt eine Cyber Security Strategy, ich glaube, die ist sogar veröffentlicht, man kann das PDF im Netz finden, viel Spaß beim Lesen. Und sie haben die ersten Leute tatsächlich in den Knast gesteckt. Dieses Jahr und nicht letztes oder vorletztes Jahr, ist aber dieses Jahr erst rausgekommen, weil sie ihre Passwörter nicht rausrücken wollen. Das Gesetz haben sie vor
6 Jahren, glaube ich.
Ja, vor einer Weile verabschiedet, dass wenn man...
Der RIP Act.
Genau, wenn man sein Passwort nicht rausrückt, dann kann man in den Knast wandern.
Ja, also bei Reisen nach England... Immer vorsichtig sein.
Genau, am besten keine Passwörter haben. Jetzt kommt die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie, wo wir uns nicht sicher waren, ob man einfach mit E-Government weitermacht oder nicht. Also diese beiden Kategorien werden zusammenfallen.
Genau, die werden wir nächstes Jahr wohl zusammenlegen müssen.
Die werden wir nächstes Jahr nicht mehr voneinander unterscheiden können.
Ja, alles bekannte Markennamen, die für Solidität, Umgang mit den Daten, erstklassig, alles nur Industriestandard.
Genau, total toll. Aber ich möchte einen Applaus für den Mitarbeiter oder eben, ich glaube, es war eben kein Mitarbeiter der Postbank, der bei einem Redakteur oder einer Redakteurin der Stiftung Finanztest angerufen hat und gesagt hat, Sie sind doch Postbankkunde. Sie sind doch bei der Stiftung Finanztest. Ich lese Ihnen jetzt mal vor, was Sie in den letzten Wochen für Umsatz gemacht haben. So. Weil es nun mal so ist, dass solange wir die notwendige Gesetzgebung nicht haben, ja, also Stichwort Geschäftsführer muss in den Knast, wenn was passiert.
Genau, also die Forderung, die wir da haben, ist zu sagen, es muss eine persönliche Haftung der Geschäftsführung für Datenverbrechen geben. So. Weil nur dann passiert da was, nur dann werden wir irgendwie in der Lage sein, da tatsächlich Dinge zu bewegen, wenn die Leute wirklich mit ihrem Hintern dafür haften, dass sie, wenn ihr Unternehmen Mist baut. Es ist auch so, dass es andere Gesetze gibt, wo das genauso ist, zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge, Umweltrecht, Exportkontrollrecht. Es ist also nicht so, dass es irgendwie neu wäre, aber natürlich ist es sehr unpopulär bei den entsprechenden Leuten.
Hier vorne?
Ja, okay. Ich hatte gerade was verwechselt, okay, aber die Post hängt ja da auch irgendwie drin, die Deutsche Post, die macht, spielt ja auch so schön mit Daten rum. Die hat letztens, fast November oder so, einen Werbebrief verschickt. Sagen Sie uns, welche Werbung Sie haben wollen. Wir sorgen dann dafür, dass Sie die nachher auch kriegen. So auf der Art. Ich weiß nicht, wer die noch gekriegt hat. Und angeblich werden die Adressen da nicht rausgegeben. Sie wissen ja, wir sind da zuverlässig. Stand da noch sowas in dem Brief drin. Ich fand es recht lustig.
Großartiger Fail.
Wahrscheinlich dachten die sich, wenn Google jetzt personalisierte Werbung anmacht, dann machen wir das jetzt auch.
Genau, bis dahin sind wir auf Leute mit Zivilcourage angewiesen, die dann auch mal irgendwo anrufen.
Genau, die zweite Forderung, die wir da haben, ist halt der Datenbrief. Das heißt, wir möchten gerne, dass jedes Unternehmen, jede staatliche Stelle einmal im Jahr jedem, über den sie Daten haben, mitteilt, welche Daten sie genau haben, von wem sie die haben, wie sie die verarbeitet haben und an wen sie die weitergegeben haben.
So. Genau, und im Falle... Und im Falle von, haben wir den USA gegeben, dann auch lieber gerne eine Liste der Dienste.
Einen internationalen Datenbrief war jetzt hier gerade der Vorschlag.
Ja, braucht man inzwischen, ne?
Braucht man inzwischen tatsächlich, ja. Ist wohl richtig, ja.
Wahrscheinlich kommt man mit dem Freedom of Information Act weiter in USA, als wenn man hier von seiner Bank irgendwas haben will. Hm? Weil die haben ja jetzt auch alles.
Ja, die Fluggastdaten und SWIFT, Datenweitergabe halt im internationalen Rahmen wird halt immer wichtiger. Insofern brauchen wir diesen Datenbrief tatsächlich wohl international. Aber wir fangen halt erstmal mit Deutschland an. Gib mir jemand Volker ein Mikro.
Ja, zum Thema Epic Fail bei Fluggastdaten hätte ich auch eine kleine Anekdote, die 2009 passiert ist, und zwar einem persönlichen Freund von mir. Ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, aber er hat einen so exotischen Namen wie Helmut Müller, deshalb nenne ich ihn jetzt mal so. Dieser Helmut Müller hat eine Strafanzeige gekriegt von jemand, der ihn nicht mag, in Spanien, und wurde im Endeffekt von der spanischen Polizei gesucht. Die hat es leider nicht geschafft, ihn zu finden, obwohl er da auch wohnhaft gemeldet ist. In Spanien. Daraufhin wurde er mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, es geht um leichten Betrug. Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ist auch deshalb lustig, weil er ist in der Zeit, das waren nämlich über 3 Jahre, wo er gesucht wurde, ist er ständig innerhalb von Europa mit dem Flieger gereist, von Spanien in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich und so weiter. Das ist einfach eine wahre Geschichte. Letztendlich hat der internationale Haftbefehl dafür gesorgt, weil sich, ich nenne ihn Helmut Müller, weil sich das deutsch anhört, dass er dann auch in Deutschland gesucht wurde natürlich, und dann ist die Polizei in Hamburg auf die Idee gekommen, sie könnten doch den Helmut Müller da einfach verhaften, weil die haben den da nämlich gefunden, da wohnt nämlich jemand, der heißt auch Helmut Müller, und dann sind die... Und dann sind die auch, ist also wirklich wahr, dann sind die auch in seine Wohnung gegangen und haben den da vor den Nachbarn rausgezogen mit einem entsprechenden Team. Ihr habt das ist auch so eine Art Swatten wahrscheinlich. Ist er verhaftet worden, da leider der falsche oder zum Glück der falsche Helmut Müller, und mein Freund wusste da immer noch nichts von. Und er hat das dann mitgekriegt, weil seine Eltern, die eben in Spanien wohnen, weil die einen Besuch von der Polizei irgendwann nach Jahren gekriegt haben, die gefragt haben, ja, wisst ihr vielleicht, wo der Helmut Müller ist? Dann haben gesagt, ja klar, weiß ich. Und der Grund, weshalb sie ihn nicht gefunden haben, war übrigens, weil sein Name ein Umlaut enthält.
Little Bobby Tables.
Ja, solange bis wir Datenbrief und persönliche Haftung von Geschäftsführern für Datenverbrechen haben, ist es zwangsläufig, dass wir zur digitalen Notwehr greifen. Wir möchten nochmal, wie jedes Jahr, aber diesmal noch intensiver betonen, es ist vollkommen in Ordnung und vollkommen berechtigt und legitim, Datenbanken mit Einträgen über sich selbst zu versehen, die nicht der Wahrheit entsprechen. So, also dringend anzuraten, diese Daten werden verloren gehen. Du kannst davon ausgehen, dass jedes Datum, was du irgendwo in irgendeine Datenbank eingibst, wird verloren gehen. Denk darüber nach, was du über dich in dieser Datenbank haben stehen möchtest, wenn sie verloren geht.
Genau. Nur die guten Sachen, aber nicht zu gut. Denk dran. Genau. Genau, dann gab es noch ein bisschen Wahlcomputer-Massaker, das machen wir ganz schnell, oder? Schöne Ansage.
Genau, die Wahl war zwar verfassungswidrig, aber trotzdem gültig. Und, aber immerhin sind wir die Wahlcomputer los, deswegen konnten wir darüber hinwegsehen.
Genau. Und wir warten also darauf, weil Diebold hat dieses Jahr die Wahlmaschinensparte abgestoßen. Wir warten jetzt also darauf, dass nächstes Jahr NEDAP dasselbe macht. Das machen wir jetzt super schnell. Also Security gibt es ja eigene Rubrik jetzt und die sind inzwischen bei 5 Artikel, gefühlt 5 Artikel pro Tag. Das ist einer mehr als letztes Jahr. Wir haben 2,5 mal Viren in 2008 statt in 2007. Das ist alles ganz schlimm. 5% von Unternehmens-PCs sind Drohnen. Und jede zweite Webseite, die Malware ausliefert, ist schon Opfer gewesen. Tut das nicht freiwillig.
So. Stellt sich noch die Frage, ob auf vielleicht 5% der Mitarbeiter bei Unternehmen
Drohnen sind?
Ja. Ja, whatever. Also ich meine jetzt von Ihrem Nutzungsverhalten her.
Ui. Genau, was haben wir nicht hier auf der Liste? Haben wir so Sachen wie OpenSSL? Weil
ja, Wide OpenSSL, immer wieder doch noch ein Thema.
Oder wie viele Patches Microsoft ausgeliefert hat, es waren einfach viel mehr als sonst. Wir haben ja diese Rubrik Superworms, da war ja Configer wieder sehr schön, wurden ja unglaubliche Zahlen aufgerufen, 9 Millionen Systeme verseucht, hieß es. Der hat ja Domains durchrotiert pro Tag, am Anfang waren es 250, die er pro Tag besucht hat, um was nachladen zu können, genau. Am Ende waren es wohl 50.000 pro Tag. Schönen Spaß.
Also interessant an dieser Entwicklung ist, dass eine große Menge Offline-Systeme betroffen waren. Und was man daran wieder sehen kann, ist, dass also früher hat man gesagt, okay, ein Offline-System kann man so halbwegs sicher haben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, solange da niemand einen USB-Stick reinsteckt. So, und die Leute tun es aber. Das heißt, also wir hatten zwischendurch ja so eine Phase, Disketten waren zu klein geworden und diese ganzen anderen komischen Medien hier, so irgendwie Jazz und wie sie alle hießen, diese Dinger, hatte niemand, gab keinen einheitlichen Standard. Jetzt gibt es wieder einen Datenträgerstandard, nämlich USB-Sticks. Und dementsprechend werden genau Viren und Würmer und diese ganzen Dinge auch weiter über lustige Katzenbilder auf USB-Sticks verbreitet.
Genau. Und es wird ja nur besser, weil demnächst kann ja auch wirklich jedes BIOS von USB booten. Ja.
Ja, also bei diesen Superwürmern, da gibt es noch so eine interessante Anekdote, die mir gerade hier berichtet wurde. Und zwar ist ja so, dass Antivirenfirmen versuchen natürlich zu verhindern, bei so den Antivirensystemen, die an der Grenze der Unternehmensinfrastruktur stehen, dass sich diese Würmer Updates nachladen, so, um halt irgendwie zu versuchen zu blockieren. Die Leute, die Würmer schreiben, wehren sich dagegen, indem sie diese Updates verschlüsseln mit meistens nicht besonders guter Verschlüsselung. So zum Beispiel diesem einen spezifischen Fall mit irgendwie einem besseren XOR. Dann geht die Antivirenfirma hin, reverse-engineert it, publish ein Update, mit dem sie diese Updates von dem Wurm erkennt. Und das funktioniert so, die reverse-engineeren, das dauert einen Tag, dann testen sie 4 Tage und dann shippen sie es. So, das heißt also, man hat so einen Zyklus von so einer Woche. Na, das heißt also, die updaten die Krypto, dauert eine Woche, also haben eine Woche Zeit, dann müssen sie Krypto wieder updaten. Beide Seiten sind glücklich, die Wurmautoren haben eine Woche Zeit und die Antivirusfirma schickt jede Woche ein Update raus und der Kunde ist glücklich. Soweit so schön. Nun kam irgendjemand auf die Idee, hey, lass uns doch mal richtige Krypto in so einen Wurm einbauen. Und dann wurden sie misstrauisch. Jetzt braucht diese Antivirenfirma 2 Wochen, 3 Wochen, das ist wohl was im Busch. Lass uns mal wieder auf XOR zurückgehen. Und zwar spieltheoretisch macht das auch Sinn, weil mit dem Zustand vorher konnten alle prima leben. So, ne, also die Antivirusfirma hat ihr Geld verdient, die Wurmautoren haben irgendwie ihre Würmer verbreitet bekommen. So, es war sozusagen ein arbeitsteiliger Rhythmus, mit dem alle auf beiden Seiten. Also sind sie einfach wieder zu XOR zurückgegangen, weil es hat ja prima funktioniert.
Genau. Ja, weit verbreitet. Genau, dann dieses lustig machen über, was denn die Social Engineering Komponente von Spam dieses Jahr ist. Wir haben ja, letztes Jahr waren es ja so Sachen wie, das Steuerverfahren sowieso wurde gegen Sie eröffnet, Aktenzeichen sowieso sehen Sie im PDF-Anhang.
Das wird völlig neue Dimensionen annehmen jetzt mit Elena.
Genau. Und inzwischen ist Sie es wahrscheinlich ihre... hier, haben wir Ihnen Ihre Lehman Brothers Zertifikate in den Anhang gesteckt.
Machen also Sie demnächst, mal auf. Demnächst gibt es dann so die Liste, hier haben Sie Ihre Streikteilnahmen 2010 in einem Anhang dargestellt, frisch aus dem Elena-System.
Ja?
Ja, dann müssen wir da, wird auch wenn du streiken gehst, dann wird da registriert, wer im Elena-System wer gestreikt hat.
Schauen wir mal. Im Moment sind es ja mehr so dieses Do not click on me URLs.
Der Reiz des Verbotenen ist einfach immer noch am besten.
Genau. Während des Irans war es dann awfully graphic pictures, don't click here. Und Configure war auf der anderen Seite. Aber was total an mir vorbeigegangen ist, das habe ich dann der Presse entnommen, dass Scareware, also diese ganzen Evil-Virenscanner, die so tun, als würden sie die Platte durchsuchen und Viren finden, um den Benutzer dann dazu zu motivieren, irgendwas runterzuladen, um den Virus zu entfernen, dass das wohl explodiert ist im Jahr 2009. Ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich auch nicht, weil ihr alle Adblock benutzt. Ist jedenfalls bei mir so.
Also Adblock ist mittlerweile tatsächlich zu einer signifikanten Sicherheitsmaßnahme geworden, ne? Muss man einfach mal so klar sagen. Also auf Werbung gucken senkt die Sicherheit des Computers.
Ganz klar. Social Networks ist auch ein super Thema.
Also ich hätte noch einen für Social Engineering Komponenten Spam, nämlich hier ist eine Abmahnung für Sie und dann so ein PDF und klick mal drauf.
Stimmt, ja richtig, so unter der Rubrik Scare Messages, ja, genau.
Eine Abmahnung, na klar.
Genau, auch gerne mal mit irgendwie, wir sind die Content Mafia und wir sind Ihnen auf die Spuren gekommen, stimmt, ja richtig, genau. Also Content Mafia ist auch ein Sicherheitsproblem.
Da bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man das weitertreibt, weil auch das BSI und das BKA hat vor angeblich eigenen Mails warnen müssen.
Oh. Naja, das ist aber durchaus eine realistische Ansicht, oder nicht?
Ja, ich meine, proves das your point. Gut, genau. Social Networks, alles wird irgendwann wegkommen. Das ist hoffentlich jedem klar. Das heißt, man muss schauen, was da landet. Oder ja, keine Ahnung. Die andere Sache war, alles wird gegen einen verwendet werden, früher oder später. Ich denke, dass da eher ein Kulturwandel auf uns zukommt, als dass wir mit dem, wie es jetzt läuft, weitermachen können. Weil sonst wird der Arbeitgeber von übermorgen niemanden mehr einstellen können.
Berlin. Die interessante Frage ist halt, in welche Richtung der Kulturwandel passiert. Entweder man knipst halt seine Freunde nicht mehr beim Betrunken auf der Party Sofa vollkotzen, oder es ist vollkommen okay, wenn im Internet von einem entsprechende Fotos zu sehen sind.
Arbeitet hier jemand bei Human Resources und kann uns sagen, ob die schon so weit sind, dass sie sagen, wenn ich nicht von jemandem, der sich hier bewirbt, ein Foto findet, wo er vollgekotzt auf dem Sofa sitzt... Dann stelle ich die nicht ein, weil A, der hat keine Freunde und zweitens...
Ja, das war genau, was ich sagen wollte. Da gab es vor kurzem so einen Comic im Stern, wo auch so ein Chef da ist und jemand zum Bewerbungsgespräch hat und meinte, ja, Sie können wir nicht einstellen. Von Ihnen haben wir kein einziges besoffenes Partyfoto gefunden im Internet.
Ja, also wir sehen schon die ersten Anzeichen des Kulturwandels. Comics sind ja da immer... Ja, also ihr, ja genau. Wer meint denn... ja, der ist, der ist zu alt dafür, der Personalchef, um alles über den zu wissen. Abwarten. Gut, also interessiert mich mal. Wer meint denn, dass der Kulturwandel eher in die Richtung geht, dass es okay ist, irgendwie die vollgekotzten Partyfotos in der Personalakte wiederzufinden? Und wer meint denn eher, dass wir uns wieder ein bisschen besinnen und vielleicht nicht mehr jeden vollgekotzten Freund auf dem Sofa knipsen?
Ja, ihr seid in der Minderzahl.
Ja, es war so Hälfte, Hälfte. Ja, sagen wir mal diplomatisch. Ja, nee. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich extrem kulturkreisabhängig, nicht wahr? Ja. Aber der Punkt halt natürlich, wenn ich irgendwie Fotos von dir irgendwie und so weiter in entsprechendem Zustand finde, dann hast du offensichtlich die falschen Freunde. Den finde ich schon sehr wichtig. Weil offensichtlich kennst du dann Leute, die und so weiter. Ja.
Genau, das hatten wir letztes Jahr angesagt, weil wir es auch schon mal vor 5 Jahren angesagt haben. Da gibt es dieses neue Berufsbild, des, wir haben es E-Lifestyle-Berater genannt, die Branche nennt es, glaube ich,
Reputation Service. Genau, also was sie tun ist, die gehen los, suchen die entsprechenden Bilder von dir im Netz und versuchen die irgendwie wegzukriegen.
Genau, das ist natürlich, das ist noch die Oldschool, ne? Die Bilder müssen weg. In 5 Jahren ist das dann anders. Wo sind Bilder, die wir reinmachen können?
Sehr schön.
Geben Sie hier Ihre Kreditkartennummer ein und wir entfernen alle Bilder.
Ja. Ihre Geldtransaktionen, so verstehe. Die Leute haben auf den falschen Porn geklickt und wollten diese Transaktionen weghaben. Okay. Ja, kurz, Hackertool-Paragraph hatten wir irgendwie schon erwähnt. Verfassungsgericht hat klargestellt, kann man haben, solange man irgendwie keine schlimmen Dinge damit tut.
Genau, und in der kam dann ganz schnell die Nichtverhandlung der IX-Selbstanzeige, was wir ja schon mal in sich großartig fanden letztes Jahr. Ja. Bemerkenswert, das müssen wir jetzt super schnell machen. Wir sind immer noch in 2009.
Okay, es war noch eine halbe Stunde, wir haben zu früh angefangen. Wir haben eine Viertelstunde eher angefangen, dann können wir eine Viertelstunde länger machen.
Okay.
Also ihr habt noch genau eine halbe Stunde. Ihr habt noch genau eine halbe Stunde.
Ja, so ungefähr.
Gefühlte halbe Stunde. Was wir sehr schön fanden, war dieses Dingsbums, ich glaube SQL Map heißt das, das hat inzwischen für einige Plattformen SQL Injection, die runterschlägt bis ins Betriebssystem und dann einem eine Remote Shell gibt. Großartig. Was? Echt?
Bitte Mikro.
Okay, ist schon ein bisschen älter, aber dir ist jetzt dieses Jahr aufgefallen?
Ja.
Naja, passiert. Naja,
Mensch, schlimm.
Was ist dein Betriebssystem?
Nein. Lovecrack ist back.
SQL Map ist ganz cool, aber die, ich glaube, es gab schon 2006 ein Buch, das hieß Database Hackers Handbook. Das hat da bereits davon gesprochen und man kann davon ausgehen, dass das Ganze von Leuten auch schon mal ein bisschen früher aufgefallen ist. Was da genutzt worden ist, war bei MySQL unter anderem Loadfile zum Auslesen von Files und OS-Command bei MSSQL.
Ja.
SQL Map hat es ins, wie sagt man, eingebaut und jetzt kann man es schön in einem Tool verwenden.
Genau. Ist ja auch, die Usability ist ja auch immer wichtig, nicht wahr?
Genau. Ja, ich weiß nicht, Lovecrack ist back. Wer sich noch dran erinnert, muss man
ja
schon
sagen. Ja, also die Geschichte. Die Geschichte dahinter ist sehr hübsch, aber wir lassen die gerade mal weg. Ja. Gut. PS2-Tastatur. Hat noch jemand eine PS2-Tastatur? Oh, ihr seid alle Opfer. Ja, kann man über die Masterleitung abhören. Sehr schön. Hat mir gut gefallen.
Genau, ganz großartig.
Ja, wo wir gerade bei Reruns von alten Attacken sind.
Genau, wo wir gerade bei Lovecrack sind, damals. Gab es ja auch dieses Ping of Death, wo ich weiß, dass es Leute gab, die haben das zum Administrieren ihrer Windows-Clients benutzt. So. Ich glaube, das hat mir mal ein Datenbankadministrator erzählt, so, da ist noch ein Client, der hat noch eine Session offen, das kann ja gar nicht sein, um diese Uhrzeit sind die doch längst zu Hause. Puff. Und Cisco hat es geschafft, das nochmal zu implementieren.
Du meinst?
Allerdings braucht man dafür mehrere ICMP-Packets.
Du meinst, da ist noch so eine doofe BGP-Session auf? Puff.
Wieder. Gut, die alljährliche Umfrage, wie sieht es denn aus mit Nachbars WLAN? Ist das jetzt alles WPA 2 oder was? Geht überhaupt noch was im 2,5 Gigahertz-Bereich genau. Oder ist alles auf 5 schon migriert?
Wer hat denn noch ein unverschlüsseltes WLAN in seiner Nachbarschaft? Und wer hat WEP in der Nachbarschaft?
Okay.
Okay, und wer hat noch einen Kanal frei auf 2,4 Gigahertz in der Nachbarschaft?
Und bei wem ist die Anzahl der WLANs länger als der Bildschirm? Ja. Genau.
Und schaffen wir es 2010 noch die 5 Gigahertz voll zu machen?
Ja. Ihr habt, glaube ich, letztes Jahr erzählt, dass das Nachbars-WLAN eine religiöse Message in der SSID hat. Jesus lebt. Und wir haben nach Politischen gefragt. Hat jemand was Politisches in der Umgebung, in der SSID?
Geheime Weltregierung.
Geheime Weltregierung, das ist schön. Ja.
Na gut. Also hier der Aufruf, 2010 wollen wir mal politische SSIDs sehen.
Ja, mehr.
Ich habe mal im Internet gesehen, wir können euch ficken hören als SSID.
Wobei es da ja auch wirklich völlig egal ist, ob das stimmt, oder?
Ja, ich habe das dann mal eine Woche bei mir gesetzt, um meine Nachbarn zu verwirren.
SSID Deep Psyops.
Okay, das hatten wir schon, dann machen wir gleich weiter. Da können wir inzwischen langsam einen Haken dran machen. Gab dieses Jahr den Vorfall, zumindest wurde der behauptet. Ich weiß nicht, inwiefern das verifiziert werden konnte, dass es da einen sogenannten Psybot gab, der tatsächlich 80.000 Router-Drohnen geschafft hat. Da geht noch mehr. Und wir erwarten da auch einfach andere Payloads, nur um das mal klar zu machen. Wir wollen endlich Tor Exit Nodes. Also ich meine das völlig ernst, wir werden sie brauchen, wenn die Revolution kommt. Ja.
Also mal ganz ernsthaft, die CPUs in diesen WLAN-Routern werden auch immer schneller. Und da ist mittlerweile auch genug RAM, um so ein Tor-Node drauf laufen zu lassen. Also,
ja,
nicht schludern.
Genau. Unser Stichwort für 2010.
Genau. Na, wer kann's raten? Ja, genau. Wir haben nicht zu viel geraucht.
Cloudy Computing. Cloudy Computing holt uns ja jetzt schon ein, geht ja jetzt schon los, mit wem man spricht. Die Scans kommen inzwischen aus der Cloud. Kraken gibt es als Cloud-Service. Botnet Command and Control ist in der Cloud. Ja.
Also ich meine, wenn man sich mit einer geklauten Kreditkartennummer halt einfach genau das Botnet zusammenkaufen kann, um sich dann die nächsten Kreditkartennummern zu klauen. Wenn man das exponentiell betreibt?
Das sind sowieso konvergierende Technologien, Botnetze und Cloud Computing, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig.
Ja, genau. Botnetze, Cloud Computing, wo ist der Unterschied? Genau.
Ich frage es, wer von. Ne, doch, die Botnetze waren zuerst da, ne? Ja. Also wir haben es also mit einer Kommerzialisierung von Technologie zu tun. Ja, in den Clouds selber ist natürlich auch eine Menge los. Wir hörten da Gerüchte über Hypervisor-Rootkits, die tatsächlich auch funktionieren auf Cloud-Services. Ja. Also um zur Erklärung, so, da geht es darum, also ein Cloud-Service ist nichts weiter als ein großer Computer. Da sind so Virtualisierungs-Slices drauf, also so Scheiben, auf denen dann halt irgendwie ein eigenes System läuft, was so aussieht, als hätte man einen eigenen Computer. Und wenn man die Grenzen zwischen diesen Computern durchbrechen kann, indem man zum Beispiel über die CPU oder den Memory Controller oder sonstige Geräte, die in diesem Computer noch drin sind, geht, dann kann man in anderer Leute Computer gucken, und zwar so quer von der Seite von unten. Und in der Regel wird es halt von den normalen Sicherheitsmechanismen auch nicht gefangen. Ist nicht ganz trivial, aber die Gerüchte verdichten sich, dass da doch eine ganze Menge passiert. Und das Schöne ist dann, da ist dann auch gleich richtig viel drauf. So, also das dann halt, dann hat man so ein System und da sind halt hunderte Computer, die alle nach demselben Schema aufgesetzt sind drauf. Total toll.
Ja, du kriegst nur noch nicht dieselben Service-Level, nicht? Wenn du zu einem Botnetz-Betreiber gehst und sagst, ich hätte gerne 1000 Kreditkarten, habe ich mir sagen lassen, dann kriegt man nicht einfach 1000 Kreditkarten, sondern man kriegt den Service-Level 1000 Kreditkarten, wo man auch was von abbuchen kann. Das heißt, wenn bei der 999. Kreditkarte das nicht mehr geht, dann kriegt man noch welche nachgeliefert. Was mich an diese bizarre Geschichte erinnert, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt, aber die mir mal jemand erzählt hat, wo Asiaten in Deutschland Glühbirnen einkaufen wollten und mit der Glühbirnenfirma dann verhandelt haben, dass na gut, okay, also wir hätten einen Container voll Glühbirnen und die Glühbirnenfirma hat dann gesagt, fein, und die werden zu 99,99% alle funktionieren. Haben die Asiaten gesagt, nee, wieso, wir wollen funktionierende Glühbirnen, also 100%. Und dann sagen die, nein, das geht nicht aus fabrikationstechnischen Gründen, es geht nur 99,99. Und dann sagten die, haben sie ein bisschen nachgedacht und dann gesagt, okay, also ein Container mit 99,99% Glühbirnen, aber die kaputten hätten wir dann gerne in einem extra Koffer.
Ja, eines der Probleme, die so in diesem ganzen Cloud-Kontext auftauchten, war, so ein Computer hat ja nur eine endliche Menge an Entropiequellen, um Zufall zu erzeugen. Und
weil er keinen User hat, der mit der Maus wackeln kann, ne? Ist klar.
Und das hängt doch ein bisschen vom Anbieter ab, glaube ich, ob man genug Entropie zusammenkriegt, zum Beispiel um sein OpenSSL sauber zu ziehen und dergleichen Dinge mehr. Da wird es auch noch interessante Anwendungen geben.
Vielleicht kann ich ja demnächst Mausminuten verkaufen. Also Entropie kann man doch crowdsourcen, oder nicht?
Man könnte auch einfach die Typos bei Captchas nehmen. Ja. Na gut, man baut einfach einen Zufallsgenerator ein und gut ist, aber... Ja, ja.
Entschuldigung, kann ich mal kurz einhaken. Wenn jemand eine Frage hat, irgendwas sagen will, der Stream ist ziemlich wichtig, weil es sehen wahrscheinlich mehr Leute den Stream, als hier sitzen. Bitte Hand hoch und Audioengel kommt zu euch.
Genau. Noch so ein Ding bei den Cloud Services Batch Defaults, also die Grundeinstellungen, mit denen so ein System ausgeliefert wird, die können doch mal auch beeindruckend schlecht sein. Da kann man dann auch eine Menge Spaß haben, weil viele Systeme mit den gleichen schlechten Defaults ausgeliefert werden, also den Grundeinstellungen des Systems da.
Ja, da geht noch einiges. Auch bei den grundlegenden Netzwerktechnologien mit diesem Carrier Ethernet und so, da soll auch noch einiges offen sein. Gut, das ist aber nicht alles schlecht. Ja, da liegen ja auch Chancen, nicht? Also wenn die Revolution kommt, muss man ja mit Leuten sprechen, die den richtigen Domain-Suffix haben. Also das ist total unverdächtig, mit Amazon.com zu sprechen oder mit Google.com zu sprechen und so weiter. Das heißt, wenn man dann in so einer Cloud irgendwie seinen VPN-Deflektor aufhängen kann, ja, dann ist das auch nicht alles schlecht.
Ja, das, wenn man dann so ein bisschen aussieht wie Google für die dumme Firewall von draußen.
Hint, hint.
Viel Spaß am Gerät. der elektronische Personalausweis.
Moment. Eine Voraussage noch zu Cloudy Computing. Also ich glaube ja, da die Flugzeuge immer mehr LANs an Bord haben werden, dass wir demnächst Cloud Computing auch im wörtlichen Sinne sehen werden.
Ja, hat darauf jemand ein Update? Also die haben ja WLAN in Flugzeugen wieder abgeschaltet und jetzt soll es ja doch wieder kommen, oder? Aber wir haben vorher noch eine Meldung.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wie kompatibel ist alles das, was ihr hier zusammen macht, mit der Möglichkeit einer weltweiten Revolution?
Das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Ja, der elektronische Personalausweis wird uns zum nächsten Kongress pünktlich geliefert. Da wird er erst im Herbst nächsten Jahr, also im Herbst 2010 eingeführt, und dann werden wir ja bis dahin gucken, was die Feldversuche so ergeben.
Also geliefert, gehackt und gefrostet.
Oder wie? Frittiert.
Frittiert.
Toasted. Was war da in UK?
Ja, UK war ja großartig, die haben das da eingeführt und dann hat jemand mit sehr wenig Aufwand da Parameter ändern können auf dem Ausweis, inklusive einer Zeile, wo er reinschreiben konnte, I'm a terrorist, shoot me on sight. So. Das ist britischer Humor. Don't try Frage this kurz. Here.
So, da war. Ja.
Ja, ich hätte auch nur so zwei Stories hinzufügen zu diesem Themenbereich elektronischer Personalausweis. Und zwar, die Trish und ich waren ja auf der Pressekonferenz als Journalisten, als Redakteure der Datenschleuder nämlich. Und haben uns das EasyPass-System im Frankfurter Flughafen angesehen und das hat auch super gehalten. Also als da ein großer Dicker testweise durchgegangen ist, ist die Trish, die ist so ungefähr 1,60 groß, einfach hinter ihm mit durchgegangen und dann sind da halt zwei Leute mit einem Ausweis und einmal Gesichtscan durchgegangen. Da gibt's dann auch noch einen schönen Artikel in der Datenschleuder, aber was auch ganz lustig ist, ist, da Security Nightmares gibt's immer noch auch offline, und zwar, wenn die Leute eben so gläubig sind gegenüber Ausweisen. Nämlich, man bekam da als Pressevertreter, was wir ja waren, bekam da mal so ein Badge, und der war offensichtlich mit dem Farbdrucker ausgedruckt, der Badge, und da stand da so Polizei, Flughafenpolizei drauf. Und ja, den hatten die Trish und ich, wie alle Journalisten Anwesenden, halt eben am Revers. Und als wir dann von der Veranstaltung gegangen sind, ist ein freundlicher Flughafenmitarbeiter gekommen, hat gemeint, man sieht ja, dass wir zum Personal gehören, wir sollen nicht durch den Zoll, da gibt's den Mitarbeiterausgang. An der Stelle muss ich noch kurz darauf hinweisen, ich habe das Padelun erzählt und der hat da ein bisschen gelacht und hat gemeint, ich hoffe, ihr macht, Padelun, du hörst da jetzt bestimmt zu, ich hoffe, ihr macht das jetzt beim Föbut, nämlich die Aktion ist die Idee, dass man eben einen Lichtbildausweis hat, den man auch selber gestalten kann, beim Föbut im Shop bestellen, dann bekommt man dann ausgestellt und ich glaube, dann ist man Mitarbeiter von so ziemlich allem.
Sehr schöne Idee. Da drüben ist noch einer.
Zum Personalausweis hätte ich etwas. Und zwar denke ich, glaube ich, nicht, dass sie es schaffen werden, es rechtzeitig fertig zu bringen, weil solche staatlichen Stellen immer wieder Spezifikationen schreiben und sie nochmal schreiben und nochmal schreiben, die Hälfte vergessen haben. Und das denke mal, dass das noch 2-3 Jahre dauern wird.
Naja, wenn Sie nächsten November shippen wollen, dann müssen Sie zum Kongress ja vielleicht den einen oder anderen hier haben, vermute ich mal so. Ja. Die Spezifikation ist eher etwas umfänglich, aber es wird schon klappen.
Sollte die nicht im dritten Quartal fertig werden?
Ja, dritter Quartal.
Da war nur eine kurze Frage noch für das Timing, falls man sich einen neuen Ausweis rauslassen will. Wird die Gültigkeitsdauer auch bei dem EPA auch 10 Jahre betragen?
Ja, so sagen Sie.
Naja, zu lang. Für den Technologieverfall. Ja. Gut, GSM haben wir letztes Jahr kein Jahr mehr gegeben.
Ja, ist so.
Hatten wir recht? Ja.
Also hinreichend kaputt, dass die GSM Association anfängt zu quietschen.
Ja, also die ist ja schon ein bisschen beängstigend, finde ich. Weil wenn das erstmal losgeht mit dem eigenen Senderdingens Kompletto und so und man das irgendwie in die Tasche stecken kann, da können wir doch nur empfehlen, dass sie alle dafür sorgen, dass ihre Geschichten da schnell updatebar sind. Ich hoffe, daran wird gearbeitet.
Was? You wish.
Ja, ja.
Ja.
Wünsche ich mir dann zum nächsten Weihnachten.
Genau, wir updaten es dann mal.
Wir updaten es Ihnen, ja, das ist okay.
Ja, eines der Dinge, die wir für 2010 vorhersehen, ist, dass wir tatsächlich zu einem Zielkonflikt kommen werden zwischen Umweltschutz und Datenschutz. Weil
also es ist eigentlich schon da, aber es wird sich noch verschärfen.
Ja, es wird deutlich werden. Angefangen mit intelligenten Stromzählern, die jetzt mehr oder minder verpflichtend werden bei Neubauten.
Genau. Das, also nur mal, um das kurz einzuwerfen, nach meinem Verständnis sagen die entsprechenden Verordnungen und oder Gesetze, was es auch immer ist, dass man ab 2010 einen intelligenten Stromzähler bekommen kann. Und für Neubauten sind die auch verpflichtend, es sei denn, man will keinen. Was ich total okay finde und sehr spannend, das liegt aber wohl daran, dass es tatsächlich ein Opt-out gibt hier in Deutschland, weil das ja reinkommt über eine EU-Richtlinie und diese EU-Richtlinie ist nicht dazu da, um jetzt Strombetrug zu bekämpfen, was sie wohl sehr erfolgreich in Italien getan haben mit den elektronischen, mit den intelligenten Stromzählern und was auch in den USA eins der Hauptpunkte ist. Sondern weil es ja hier darum geht, dem Bürger eine monatliche Stromrechnung zu präsentieren, die auch tatsächlich den letzten Monat abdeckt, damit die Leute dann schneller sehen, wenn sich ihr Verhalten ändert, ändert sich auch die Stromrechnung, ja, um die Effizienzziele von Europa zu erreichen. So, das ist der Grund. Und deswegen ist es möglich, ein Opt-out zu machen, was nach meinem Verständnis in Italien und in den USA im Moment einfach mal gar nicht möglich ist, sondern da muss man auf so einen neuen Stromzähler gehen, geht nichts dran vorbei. Was mich sehr interessieren würde, und vielleicht weiß das hier jemand, nach meinem Verständnis sind die meisten Stromunternehmen da draußen im besten Fall im Moment in Pilotstatus. Ja, das heißt, wenn ich da am 1.1. anrufe und sage, hier, das Gesetz sagt, ich muss jetzt so ein Ding haben, nur rück mal rüber, ich glaube, ich kriege keins.
Zum Thema intelligente Stromzähler, das Ganze hat auch einen positiven Nebeneffekt. Ich spreche jetzt gerade mal von der Münchner Situation, und zwar ist es so, bei uns die Stadtwerke verbuddeln gerade tonnenweise Glasfaser, weil sie die Stromzähler per Glasfaser anbinden werden. Jetzt ist aber so, die paar Bytes an Stromdaten, die da drüber geht, das lastet so eine Glasfaser nicht aus. Und im Nebeneffekt kann man dann darüber auch Breitbandinternet bekommen. Und wenn das jetzt verpflichtend europaweit ist, dann heißt das, dass bis in die ländlichsten Gegenden Glasfaser endlich mal verbuddelt wird. Das heißt, die Leute kriegen dann auch echt gescheites Breitbandinternet darüber.
Ja, also leider ist dem nicht so, dass die Verpflichtung darin besteht, wirklich Breitband dahin zu legen, sondern die meisten Stromunternehmen planen in der Tat, damit so dem Äquivalent von etwa 9600 Bit pro Sekunde jeden Stromzähler anzubinden, was dann wiederum den interessanten Nebeneffekt hat. Die haben dann da so ein 200 Megabyte Binary auf diesem Stromzähler und müssen es gelegentlich auch mal updaten über 9.6.
Ja, und wir wollen hoffen, dass sie es können, nicht? Also das ist ja Infrastruktur. Die Dinger sind ja ausgelegt auf eine, also die alten haben ja irgendwie 30 Jahre Lebenszeit. Und es gab da wohl eine Studie in den USA, wie der Stand der Dinge ist. Und Stand der Dinge ist, die können die nicht updaten. Ja? Und da gibt es auch andere schöne Beispiele. Also so wie, die haben lustige IPv6-Stecks. Toll, das ist ja super abgehangene Technologie. Da werden ja alle Bugs schon raus sein. What can possibly go wrong?
Kurzes Update aus dem europäischen Nachbarland. In ÖDF, der halbstaatliche oder staatliche Strombetreiber in Frankreich, hat etwas weniger, zwar intelligente Stromzähler, aber doch im Einsatz, schon seit mehreren Jahren im Echtbetrieb.
Interessant sind ja diese, ist ja die unterschiedlichen Abstufungen, die wir da haben, mit den also interessant an diesen Stromzählern sind die unterschiedlichen Abstufungen von Intelligenz. So, die, was ja eigentlich erstmal ganz gut ist, ist so monatliche Stromrechnung, kann man noch mit leben, dass einmal im Monat der Stromzähler den Stand übermittelt und man eine Rechnung bekommt. Klingt erstmal nicht so schlecht, aber es geht ja weiter. Es soll ja dahin gehen, dass man praktisch live den Stromverbrauch beobachtet und sehen kann, wann geht die Waschmaschine an, wann geht der Kühlschrank auf, wann wird das Licht angemacht, wann wird das Licht ausgemacht und dergleichen Dinge mehr.
Und das wird für Aha-Erlebnisse sorgen. Ja, ich mache jetzt mal den HD-Beamer an. Bong. Ja, Das ist schon okay. Also das ist schon okay, das ist sicherlich auch gewollt. Die Frage ist nur, müssen die Daten dafür in so eine komische Cloud rein? Ja? So, ist das notwendig?
Genau, also natürlich haben wir unseren...
Damit wollen wir Zigbee nicht totsprechen.
Nicht?
Nein?
Na gut. Okay. Ja, noch so ein Ding aus der ganzen Umweltschutz-, Datenschutz-Ding ist natürlich die Pkw-Maut, wo wir eigentlich neidlos eingestehen müssen, dass uns da der, ich glaube, es war der ADAC, was irgendwie so die Propaganda angeht, haben die uns einfach mal eisenhart ausgebremst, da konnten wir dann auch nicht mehr anders, als irgendwie unsere Ehrbezeugung zu erweisen. Die haben nicht gesagt, Pkw-Maut wird Menschen töten.
Also besser wäre nur noch gewesen, Kinder werden sterben.
Katzen, kleine Katzen.
Aber Pkw-Maut wird Menschen töten. Wow. Ja, das muss man erstmal schaffen. Und die Argumentation ist völlig schlüssig. Ja, weil wenn die Pkw-Maut kommt, dann weichen die Leute alle auf die Landstraßen aus. Die sind weniger gesichert. Ergo, Leute werden sterben.
Ja gut, 2010 Adobe Flash, brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Viel Spaß am Gerät.
Genau. Aber ich meine, die Computerisierung und all das schreitet voran und steht ja alles nicht still. Und alle machen sich Gedanken darüber, wie sie Dinge noch schneller machen können oder wie sie Dinge noch besser beobachten können. Und natürlich gibt es auch die Fragen so, wie kann ich Fraud Detection besser machen und da denk ich, werden wir noch einige lustige Hiccups sehen. Ihr habt das sicherlich mitgekriegt, in Deutschland sind wohl, zumindest haben sie damit angefangen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich nachher so viele geworden sind, angefangen 60.000 Kreditkarten auszuwechseln von mehr? Oh, es waren mehr als 60.000, okay. Danke, die von Leuten, die in Spanien gewesen sind, weil in Spanien angeblich irgendwas weggekommen ist.
So eine Datenbank.
Genau, so eine Datenbank. Aber Details weiß keiner und dann wurde ja, nachdem aber die ersten Banken schon angefangen haben, Kreditkarten zurückzurufen, haben sie dann alle ja massivst zurückgerudert und angefangen, den schwarzen Peter, wer zahlt es, hin und her zu schieben und ich denke ja, das war irgend so eine Fraud Detection, die da durchgedreht ist und ja, da kommt sicherlich noch mehr. Auch andere Sachen sind total irre. High-Frequency-Trading?
Genau, also die Art und Weise, wie mittlerweile an den Börsen gehandelt wird, das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Dagegen verblasst irgendwie so ein typischer Shooter-Zocker, der sagt, ey, mein Ping ist zu hoch. Da musste mal den Trader hören, der irgendwie meint, sein Ping sei zu hoch. Nämlich der zum Börsensystem. Das ging sogar so weit, dass sie jetzt, letzte Meldung war, dass sie die Kabellängen limitiert haben auf die gleiche Länge zwischen dem Trading-System und dem Börsencomputer. So, also wenn wir das mal umrechnen, dann geht es nicht mehr um Millisekunden, sondern nur noch um weniger als Millisekunden.
Ja, jeder kriegt jetzt 4 Meter, ja. Egal wie weit der eigene Server wegsteht davon. So. Also das ist ja total irre. Darauf setzen dann wieder inzwischen Dienstleister auf, habe ich gerade gesehen. Und die erlauben dann jedem High-Frequency-Trading tun, indem sie eine Plattform anbieten, auf der man dann seine eigenen Algorithmen draufwerfen kann. So habe ich das verstanden. Und deren Computer fahren das dann ab. Also könnt ihr, gibt's auch auf YouTube Videos zu. Könnt ihr mal gucken, High-Frequency-Trading, was da alles an abgefahrenen Sachen ist. Das ist Zocken auf allerhöchstem Niveau. Dagegen ist so ein Geldspielautomat gar nichts. Aber ich bin ganz sicher, dass die Diskussionen dieselben werden sein. Ja, I can beat the system. Wenn ich so mache und dann klack, dann habe ich ihn immer, den Joker. Ja, naja.
Ich weiß nicht, ich finde, man sollte diese Leute ausräuchern.
Ja. genau.
Ja, die Rubrik Neue Geschäftsfelder, immer wieder beliebt. So, der erste neue Beruf, den wir vorschlagen, ist der Beobachtungsbehinderungsberater. Seine Aufgabe ist es...
Also, genau, Beobachtung aus der Luft. Also eigentlich meinen wir Google. Beobachtung von der Straße. Eigentlich meinen wir Google. Beobachtung
auf Facebook.
Eigentlich meinen wir Google. Beobachtung bei der Benutzung des Handys. Eigentlich meinen wir Google. Und Beobachtung am Gerät ganz allgemein. Aber eigentlich meinen wir Google. Naja.
Das zu verhindern. Also der kann dann zum Beispiel auch handgeschriebene Robot-TXTs ans Gartentor hängen.
Habt ihr das gesehen? Da hat jemand eine Robot-TXT für einen Ort an das Ortsschild genagelt.
Also, sie hat aber nicht funktioniert, weil sie war fehlerhaft. So, dann brauchen wir noch Accountbetreuer so für den Twitter 5, 6 und 7 Feed, den 9. E-Mail-Account und was sonst noch an Social Networks ist, karrierefördernder oder karriereschädigender Art. Wahrscheinlich kann man so Social Networks mittlerweile sind karrierefördernd und karriereschädigend unterteilen. Und für beides brauchen wir Betreuer.
Genau, man kann das ja nicht immer alles selber machen die ganze Zeit.
Genau, deswegen Flashmob-Vermietung ist sicherlich ein Feld mit Zukunft.
Genau, ja. Online und offline. Ja.
Genau, und dann...
Also, Fefe, du fragst ja immer, wie kannst du Geld machen mit dem Blog? Flashmob-Vermietung ist unser Vorschlag.
Das mache ich ja schon online, wenn es um Umfragen im Spiegel und so geht.
Ja, ja, genau. Muss das nur
konsequent, da muss man nur noch Geld mitmachen, das stimmt.
Ja, und so konsequent Technik, weiterführen ins reale Leben.
Ist schon erprobte Technologie, würde ich sagen.
Ja. Okay. Muss nur noch kommerzialisiert werden.
Und weaponized.
Gut. Womit wir beim Botnetz-Bekämpfungsbundesbetreuer wären. Das war der vermutete Jobtitel, den wir vermuten, der dann bei der Bundes-Botnetz-Bekämpfungs-Hotline arbeiten wird. Ihr habt diese Geschichte vielleicht mitbekommen, es gab ja im Rahmen dieses IT-Gipfels, wo nicht so viel passiert ist. Die Ankündigung, jetzt wird halt irgendwie eine Bundes-Botnetz-Bekämpfungsstelle eingerichtet. Der Hammer war nur, davor hatte noch niemand was davon gehört. So, wir haben Anrufe von tatsächlich Ministerien gehabt bei uns im Club. Sagt mal, was ist denn das? Das war, also offensichtlich ist diese ganze Geschichte irgendwie irgendwo entstanden und hat dann irgendwie innerhalb dieses IT-Gipfels, weil da sonst so wenig los war, eine dermaßen eine Eigendynamik entwickelt, dass sie zur Realität wurde und jetzt müssen irgendwelche armen Schweine es umsetzen. Also, ich meine, stellt euch nur mal vor, da wird eine Callcenter-Stelle eingerichtet, möglicherweise noch mit einer 0800er-Nummer, wo jeder, der ein Computerproblem hat, anrufen kann.
Und wir haben gelacht.
Mein Internet geht nicht. Bestimmt bin ich von einem Virus befallen. Helfen Sie mir.
Wow. Und wir haben noch gelacht, als die SPD von Vollbeschäftigung gesprochen hat.
Ich glaube, das wird eher das Microsoft-Bailout. Da die von den Finanzgeldern nichts abgekriegt haben, ist das die Möglichkeit, die Infrastruktur zu etablieren, wo man mit Windows-Rechnern im Hintergrund, Windows-Rechner im Vordergrund wieder entwanzen kann. Das ist ein Riesen-Bailout für Microsoft.
Ja, also da gab es ja auch ein Zitat, nicht, von der Firma, die Gemeinden, die eigenen, die haben, glaube ich, gesagt, Windows-Kunden würden ja, die nicht alle Patches einspielen, würden ja russisch Roulette spielen. Okay.
Waren da nicht auch so großartige Ideen wie Payload-Untersuchungen, also letztendlich, also was halt die Untersuchung der Payload implizieren würde mit im Gespräch, so nach dem Motto, naja, dieser Windows-Rechner oder sei es ein Linux muss sich jetzt irgendwohin ja auch verbinden und anhand der Payload müsste man ja auch irgendwie erkennen können, worum es sich dabei handelt. War da nicht sowas mit dem Gespräch?
Wer weiß, ich meine, vielleicht machen Sie auch eine Site auf, wo man verdächtige Dateien hochladen kann. Das wäre dann der Festplattenhersteller-Bailout.
So, neue Trendsportarten. Genau. Da haben wir so einige. Der Löschdiskussionstroll. Das ist eine Spezies, die vorwiegend anonym auftritt. Und
das sind die Leute, die haben dann wirklich einen wirklich stressigen Tag gehabt und denken sich dann so, was mache ich denn jetzt nach dem Abendbrot zum Runterkommen? Ja, mal ein paar Löschdiskussionen anstoßen.
Genau, nochmal so eine Stunde in die Löschhölle gehen. eng verwandt ist der Sockenpuppenspieler. So, muss vielleicht noch erklären, es wurde, glaube ich, in der Wikipedia-Diskussion nicht so ganz deutlich, ne? Die Sache mit den Sockenpuppen. Also eine Sockenpuppe in der Wikipedia ist jemand, der also mehrere Accounts hat und dann der Fake-Account ist dann eine Sockenpuppe. Und da eng verwandt damit ist die Fleischpuppe, wo man jemand überzeugt, hey komm, hilf mir doch mal bei dieser Löschdiskussion. So, das wird ein sehr verbreitetes Spiel.
Genau, also jemanden argumentativ überzeugen ist irgendwie inzwischen Fleischpuppenakquirierung oder so.
Na, lassen wir das. Vielleicht sollten wir es mal im Bundestag probieren.
Ja, ja. Genau, dann ganz schnell das Mobile Malware Update, weil wir ja immer darauf gewartet haben, auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass das jetzt mal spannend wird mit den Mobiltelefonen als Teilnehmer von Botnetzwerken. Und, genau. Und wie angekündigt.
Hat Apple geliefert, ja.
So, Apple delivers.
Zwar nicht so ganz wie vermutet, aber immerhin doch ein Mobile Botnet mit 20.000 Usern. Gut, es waren nun lauter Leute, die ihre iPhones gejailbroken haben und irgendwie vergessen haben, das Root-Passwort richtig zu setzen. Vermutlich wussten sie es zum großen Teil noch nicht mal davon.
Ja, um präzise zu sein, nicht alle, sondern nur die jailbroken hatten und dann noch den SSH-Daemon angelassen hatten und ihre Passwörter nicht geändert haben. Aber das waren wohl richtig viele.
Ja, es war genug.
So, und man konnte aber da mal sehen, das ist ein Vorgeschmack auf IPv7 übrigens, ja, weil, IPv6, weil richtig gut funktioniert hat das nur in den Ländern, wo die Mobiltelefone tatsächlich eine eigene IP-Adresse bekommen, die man auch von außen erreichen kann. Das war, glaube ich, Niederlande und Australien, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja, und IPv6 wird es jeder sein.
Ron, Frank, ich habe noch eine neue Trendsportart. Na? Das Leaken von Dokumenten mit WikiLeaks und Web 2.0 wird das doch jetzt zur neuen Massentrendsportart,
ja,
oder?
Ja, das wir hoffen wir. So. Also Dokumentenleaker ist auf jeden Fall eine Trendsportart,
genau.
Die wir
Whistleblower. Sehr genau, muss sein.
Ja, Android.
Tour für Android ist am Start.
Ja, hilft's auch.
Erst gab es so ein Mittelgimmick und jetzt gibt es was Besseres. Ja. Schon mal nicht schlecht. Applaus. Was?
Ja. Die Datenhygiene, eines der wichtigen Probleme, das Müllproblem der Informationsgesellschaft.
Genau, wir haben das schon angesprochen vorhin bei den sozialen Netzwerken. Alles, was aufgezeichnet wird, bleibt. Wie ihr wisst und euch denken könnt, alles, was bleibt, kommt weg. Früher oder später. Und was spannend ist, sind, glaube ich, die Parallelen, die man langsam ziehen kann zwischen Datenhygiene und Real-Life-Hygiene. Habe ich neulich irgendwo einen Artikel gelesen, wo es hieß, eigentlich ist es nicht so wichtig, mit wem, also wenn es jetzt um was weiß ich was geht, AIDS oder so, ist nicht so wichtig, mit wem man, wie häufig man mit wem Sex hat, sondern wie häufig die Leute, mit denen man Sex hat, Sex mit anderen Leuten haben. So, und wie wir schon seit, ich glaube, wirklich mehr als Jahrzehnten sagen, ungeschützter Datenverkehr mit oft wechselnden Partnern ist gefährlich. Und also die es interessiert, guckt euch mal die letzten Studien zu dem Thema an, wie man irgendwie Massenepidemien vermeidet. Da gibt's sehr spannende Sachen, also mit sogenannten Superspreadern. Wenn man die impft, dann hat man schon, dann ist das so gut, als wenn man speziell die Superspreader impft, dann ist das so gut wie unspezifisch 80% der Bevölkerung zu impfen und solche Sachen. Das ist sehr abgefahrenes Zeug.
Genau.
Da gruselt es mich jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese. Es läuft mir immer kalt den Rücken runter. Den habe ich dieses Jahr gelesen und der ist so unglaublich wahr. Das ist erschreckend, was you do not lie to Google. Die ehrlichste Kommunikation, die in diesen Zeiten auf diesem Planeten stattfindet, ist zwischen einem Menschen und seiner Suchmaschine. Da wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Da ist man spezifisch. Da gibt man so viel Kontext, wie geht. Ja, man will ja eine ehrliche Antwort. Ja, so. Ihr werdet Google nicht anlügen, das werdet ihr nicht tun, das glaube ich nicht. Also, was bedeutet das? Über das, was Google über euch weiß. Was folgern wir daraus? Man braucht einen E-Lifestyle-Berater, der einen darüber aufklärt, nach was man besser sucht, damit man nicht so auffällt. Ja, genau. Also noch nie nach Britney Spears gegoogelt zu haben. Schlecht. Das ist so schlecht, wie auf der Autobahn unterwegs sein und immer 10 Stundenkilometer unter dem Speedlimit.
Genau, am besten so von Holland nach Deutschland und dann knapp unter dem Speedlimit.
Genau. Also ab und zu, ne, Google Trends gucken und da auch mal ein bisschen nachgoogeln, das schadet gar nichts.
Genau.
Ist dann auch die Ausrede, wenn mal jemand in die Search History guckt, ich musste das googeln für die Statistik.
Also man kriegt dann auch interessantere Resultate, also zum Beispiel so, wenn man so sich Amazon-Accounts teilt, so die Buchempfehlungen, die werden so herrlich bizarr, die da am Ende rauskommen. So.
Da gab es doch mal einen großartigen Titel, wo wirklich bizarre Empfehlungen ankamen, wenn man, wo habe ich das, Tim hatte das mal, was war das?
Priester und Porno, die ja.
Bibel. Nee, das war sowas wie Heimnetzwerken oder so und dann die Empfehlung, die man dann gekriegt hat, ganz krass. Wie auch immer. Die neue Kategorie, die wir jetzt einführen werden, ist für die Revolution, was man braucht, was man nicht braucht. Wir wissen ja alle, dass die Revolution kommt.
Oder wir zumindest das Wo bleibt die Revolution T-Shirt anhaben. Ja, Satellitentelefone, nee.
Ist ja so vielleicht so der erste Gedanke, so ich brauche dringend ein Satellitentelefon, weil... Und die Antwort kann nur sein, damit sie dich noch schneller finden, oder was? Ja, nein, die Fazit ist ganz klar, man muss im Rauschen untergehen. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man ab und zu nach Britney Spears googelt.
Ja, interessante Technologie, die wir so am Horizont sehen, sind halt Browser-Plugins, die einen direkt mit einem Darknet verbinden. Also halt sowas wie Dahlia, nur direkt im Browser, ohne größere Umwege. Sowas wäre doch mal, falls jemand noch gerade ein bisschen Forschungszeit übrig hat.
Da sollten ein paar HP-Mitarbeiter was vorstellen, habe ich gelesen. Ein Darknet-Client für einen Browser. Hat das jemand gesehen?
Naja, was? Kommt schon noch.
Ja, auf der Black Hat oder so. War nur angekündigt. Ich habe da nichts darüber gelesen, ob es tatsächlich da war. Gibt die Slides? Okay, cool. Gut, aber... Das wichtigste Tool wird immer bleiben...
Der Kopf.
Der eigene.
Genau, selber nachdenken macht schlau.
Richtig. Also Medienkompetenz, Read-Write, weil die Wahrheit stirbt zuerst. Das war ja schön zu sehen bei diesen ganzen Iran-Election-Geschichten und die Frage, wem folgt man jetzt und wem nicht und wer ist Sympathisant und wer nicht. Also weil die Sympathisanten sind immer die Schlimmsten, das kennen wir aus der Hafenstraße.
Das musst du, glaube ich, noch erklären, hier sind nicht so viele Hamburger.
Ja, nee, das erkläre ich jetzt nicht. Aber ist immer die Frage, wer hat die Autos wirklich angezündet? Ne?
Ja. Genau, die interessante Frage ist, was können Sie dann eigentlich nicht abschalten? Wir dachten ja zuerst sowas wie, naja, so kleine Überweisungen so mit irgendwie Nachrichten drin, werden Sie bestimmt nicht abschalten, Banking werden Sie doch nicht ausmachen.
Genau, die 1-Cent-Überweisung kommt zurück.
Aber dann fiel uns auf, vermutlich ist der erste Schritt zur Revolution, dass sie mal endlich das Banking abschalten. Weil irgendwie scheint es ja langsam notwendig zu werden. Ja. Also, ja, keine 1-Cent-Überweisung. Wir sind gespannt.
Genau, darüber werden wir, denke ich, aber alle noch kollektiv nachdenken müssen, weil die Antworten sind, glaube ich, nicht die einfachsten und nicht die, die man besonders schnell hat. Schauen wir mal.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Wünschen wir einen guten Rutsch. Und soweit ich informiert bin, geht es jetzt nach einer klitzekleinen kurzen Unterbrechung direkt weiter mit der Abschlussveranstaltung.